Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute aus Berlin zugeschaltet ist Herr Rüdiger Sünner. Rüdiger, du bist mit am Telefon.
Ja, grüß dich, Tom.
Rüdiger, wir hatten ja schon öfters die Freude, mit dir über deine Filme zu sprechen. Du bist ein Filmemacher, der eine Reihe von Filmen mit einem, ich sage mal, eigentümlichen Bewusstseinshintergrund in den letzten Jahren gedreht hat. Jetzt haben wir dich eingeladen wegen einem Buch, das du geschrieben hast. Und das ist ein Buch über deine Filme, die du in den letzten Jahren gedreht hast, mit dem Titel Geheimes Europa, Reise zu einem verborgenen spirituellen Erbe. Magst du kurz sagen, worum geht es in diesem Buch? Was hat dich veranlasst, jetzt ein Buch über deine Filme zu schreiben?
Ja, das ist eine gute Frage. War ungefähr vor einem Jahr, wo ja in Deutschland diese ganzen Europadiskussionen losgingen. Das fing, glaube ich, auch mit der Pegida an, mit den Flüchtlingsströmen. Dass auf einmal ständig die Rede war, Europas Identität, Europas Werte, diese rechtspopulistischen Bewegungen, die Europa plötzlich bedroht sahen von fremden Kulturen. Und die Idee zu dem Buch kam eigentlich ganz spontan, weil mir plötzlich klar wurde, was machst du eigentlich seit, ich sage jetzt mal 20 Jahren, ich gehe das mal zurück bis zur Schwarzen Sonne, dieser Film über den Nazi-Missbrauch der Mythen 1997, also das sind jetzt 20 Jahre. Was machst du da eigentlich in dieser Zeit? Und da fiel mir ein, ja, du beschäftigst dich, wenn man so will, auch mit dem Kulturraum Europas und einer speziellen Fokussierung noch, ich nenne das jetzt mal die spirituellen Traditionen Europas oder verborgenere spirituellen Traditionen Europas. Und dann kam schlagartig dieser Titel, Buchtitel, das ist bei mir auch wie bei den Filmen so, das sind so intuitive Eingebungen. Geheimes Europa, das gefiel mir auch vom Klang, das finde ich einen interessanten Titel, vieldeutigen Titel. Und habe dann in derselben Sekunde plötzlich sah ich vor mir, dass ich ja ungeheuer viel Material habe von den Filmen, was gar nicht in die Filme einfließen konnte. Du kannst dir ja vorstellen, wenn jeder Film ungefähr 2 Jahre Recherchearbeit erfordert und ich unzählige Menschen interviewe und Bücher lese und so weiter, das in so einen 60, 70, 80 Minuten Film kann ja nur ein Bruchteil einwandern. Außerdem habe ich natürlich nach diesen Filmen weiter über die Thematik nachgedacht. Also der Steiner-Film liegt ja jetzt über 10 Jahre zurück. Natürlich habe ich immer weiter über die Anthroposophie nachgedacht, über C.G. Jung und so. Und da dachte ich, das könnte was werden. Also ich sah das so vor mir, diese viele Materialfülle, meine Reflexionen, die ganzen Begegnungen mit Menschen, mit Landschaft, mit Drehorten. Und ich habe ja nun das große Glück, dass ich in dem Verleger Christian Strasser vom Europa Verlag Omen est Nomen einen, sagen wir mal, Fan auch meiner Filme habe, der ja auch schon mit mir das Buch über Josef Beuys gemacht hat. Und das war eigentlich ein Glücksfall. Ich habe ihm diese Idee spontan vorgeschlagen und er hat sofort zugesagt. Das ist für mich ganz ungewöhnlich, weil du weißt ja, dass ich meinen Filmen die größten Schwierigkeiten hatte und habe bei Fernsehredaktionen, wo nie einer spontan zusagt, wenn ich irgendwo eine Idee bringe. Und Strasser ist da eben völlig anders. Das ist so wie ein enthusiastischer Typ und du musst ihn irgendwie am richtigen Punkt erwischen. Du musst eine Leidenschaft bei ihm ansprechen, ein Interesse ansprechen. Und das hat sofort geklappt. Und so schnell, dass ich fast ein bisschen erschrocken war. Ich dachte, oh, jetzt musst du ein langes Buch schreiben. Du hattest so eine Schnapsidee, jetzt musst du da so 300 Seiten schreiben oder sowas. Aber dann ging das auch relativ einfach, weil eben diese Materialfülle eigentlich ja schon vorhanden war. Und dann habe ich beim Schreiben gemerkt, als ob sozusagen 20 Jahre Reflexion darauf warten, jetzt nicht in einen Film zu fließen, sondern eben in ein ganz anderes Medium, in das Buch. Und ich merke dann immer beim Schreiben, dass mir das nicht nur riesen Spaß macht, sondern dass man da noch ganz andere Möglichkeiten des Ausdrucks hat. Mhm. Und so ist eigentlich die Entstehungsgeschichte. Also ausgehend von einem aktuellen Anlass, die ganzen Europadiskussionen hier in Deutschland, die Erkenntnis, meine Filmarbeit hat mit diesen europäischen Traditionen ganz viel zu tun. Aber sie kreisen eben um ein geheimes Europa. Das heißt, sie beschäftigen sich nicht, sagen wir mal, mit den Traditionen der Aufklärung, in erster Linie philosophische Traditionen der Aufklärung, der Naturwissenschaft und auch nicht des Christentums. Das sind ja zwei große Grundpfeiler von Europa, Christentum und Aufklärung. Mhm. Sondern ich würde sagen, mit diesem dritten Weg, mit dieser dritten Sphäre der Spirituellen, die oft eben auch im Verborgenen war, ein bisschen heretisch, ein bisschen ketzerisch, ein bisschen gegen den Mainstream gerichtet. Und das hat natürlich dann auch zu dem Titel Geheimes Europa geführt.
Und trotzdem, der Titel Geheimes Europa und auch der Untertitel Reisen zu einem verborgenen spirituellen Erbe, könnte ja auch, wir hören ein bisschen deinen Atem am Telefon.
Ja.
Könnte ja auch die Vermutung jetzt zur Vermutung führen, dass es hier sozusagen auch um sowas wie einen esoterischen Zugang zu Europa geht. Das ist aber bei dir überhaupt nicht der Fall, würde ich mal sagen. Und du hast einen sehr eigenen, sehr vorsichtigen und ich würde auch sagen sehr kritischen Zugang zu Spiritualität. Du schreibst auch in einem deiner ersten Kapitel über Film und Spiritualität, wo du das, glaube ich, auch sehr direkt reflektierst. Wenn du ganz kurz deinen Zugang zu Spiritualität beschreiben möchtest, weil der, lass es mich so wenden, meines Erachtens auch sehr europäisch ist. Würdest du das auch so sehen?
Ja, ich sage im Buch mehrfach, dass ich mich als Agnostiker verstehe. Ich muss ja immer ein bisschen husten, weil ich erkältet bin, angeschlagen heute. Ich bin ein Agnostiker, das Wort fällt mehrfach im Buch. Ich bin kein Atheist, ein Atheist sagt, es gibt keinen Gott, ich weiß das definitiv, ich schließe das aus. Der Agnostiker hält es offen, er sagt, ich kann darüber keine rationale Entscheidung treffen, ob es einen Gott oder ob es etwas Göttliches, Transzendentes gibt oder nicht. Ich bin ein Suchender, ich bin ein Fragender. Und das bin ich. Also das heißt, ich kann schon gar kein Esoteriker sein, der esoterisch an Europa rangeht. Ich finde übrigens selber Esoterik ein Wort, was mir gar nicht gefällt. Ich hasse Esoterikmessen und Esoterikbuchhandlungen, da gehe ich überhaupt nicht rein. Das ist mir irgendwie auf eine Art sogar zuwider. Und das heißt, ich gehe, das kann man ganz einfach sagen, ich gehe auf diese spirituellen Traditionen, wo ja die ganzen Mythen mit eingeschlossen sind, die mystischen Traditionen. Ich gehe eigentlich darauf zu, wie ich auch auf Literatur zugehe oder auch auf Poesie. Also das heißt, das ist eine Welt des bildhaften Denkens. Und weil ich ja nun Filmemacher bin und ich würde sagen, das Herstellen eines Filmes ist ein bildhafter Denkprozess. Das ist nicht bloßes Fühlen oder sowas, es ist auch Denken, aber es ist ein bildhaftes Denken. Ein Denken in Metaphern, in Gleichnissen, in Sinnbildern, in bildhaften Sequenzen. Und von daher finde ich das Ganze natürlich, dass ich aus dieser Leidenschaft des Bildermachens, des Filmemachers, mich auch für bildhafte Erzählungsformen dieser mystischen, mythologischen, spirituellen Tradition in hohem Maße interessieren, weil Bilder an sich sind für mich geheimnisvoll, vieldeutig, mysteriös. Das ist für mich eine Welt für sich, die große Faszination schon hat. Und wenn ich jetzt sage, als Agnostiker, dann gehe ich nicht als ein gläubiger Mensch da rein, der ich will auch keine Erleuchtungserlebnisse. Diese ganzen Worte sind mir fremd und eigentlich viel zu hoch angesiedelt. Sondern die Mythen um den Heiligen Gral lese, diese wunderbaren Gralsromane, Gralsgeschichten aus dem Mittelalter, wenn ich Meister Eckhart lese, Jakob Böhme oder mich mit jüdischer Mystik wie bei Celan mit dieser auch sehr bildkräftigen Kabbala beschäftige, dann sind das ungeheuer anregende Denkprozesse für mich, gerade über dieses bildhafte Denken. Und ich lasse das auf mich wirken. Ich verliebe mich in Protagonisten. Meine Protagonisten sind ja keine Menschen aus dem Mittelalter, sondern es sind Leute immer nach der Aufklärung. Nicht? Auch das für ein geheimes Deutschland, wenn du Goethe nimmst und Novalis und Hölderlin, das sind Leute, die nach der Aufklärung sich nochmal mit mythologischen Dingen beschäftigt haben. Da Kammerschild, Dorothee Sölle, Josef Beuys, C.G. Jung, Rudolf Steiner sowieso. Und das ist für mich der Fokus, dass ich mich sozusagen, ich verliebe mich in Protagonisten, weil ich das spannende Menschen finde, die auch in diesem bildhaften Medium nachdenken und sich vorwärts tasten zu etwas, was vielleicht das Heilige, das Numinose, das Transzendente ist. Und das versuche ich in eine filmische Ausdrucksform dann umzusetzen. Ja.
Wenn ich da auch einhaken darf, eben, wenn du dich als Agnostiker bezeichnest und mit einem, ich würde jetzt mal sagen, agnostischen Interesse an dieses Thema rangehst, da fällt mir ein Zitat vom Jürgen Habermas ein, das mir den Jürgen Habermas immer sehr sympathisch gemacht hat. Der Jürgen Habermas hat gesagt bezüglich des Spirituellen und der Religion, ich bin religiös unmusikalisch.
Ja.
Was mir daran gefällt, ist, dass wenn jemand sagt, dass er religiös unmusikalisch ist, er nicht sagt, dass es keine Religion gibt oder keine religiöse Sphäre, er stellt sie gar nicht in Frage oder er lässt es zumindest offen, er sagt nur, ich bin unmusikalisch. Scheinst du mir, um das Bild zu verwenden, eigentlich so etwas wie ein musikalischer Agnostiker zu sein?
Ja, sehr schön, das ist eine tolle Idee. Ich würde nämlich niemals sagen, dass ich religiös unmusikalisch bin.
Eben.
Da Habermas sehe ich sofort ein, dass er das ist, aber ich bin das überhaupt nicht. Und das ist toll, wenn du das so sagst. Ich meine, das ist ganz einfach so. Für mich geht Spiritualität zurück. 40.000 Jahre bis zu den Altsteinzeithöhlen, Malereien, ja, die wir alle kennen in Lascaux, in Altamira. Da fängt der Mensch an. Werner Herzog hat übrigens gesagt, da fängt auch das Kino an. Das finde ich so irre, ja. Schreibe ich in dem Buch auch drüber. Also die Höhlen, diese verdunkelten Räume, in denen die Menschen reingehen und projizieren was an die Wand, da waren Fackeln und Öllampen und so weiter und die haben sich bewegt und dann haben sich diese Höhlenbilder, diese Tiere auch haben sich bewegt, weil die Fackeln sich bewegt haben und so weiter. Und die Menschen haben staunend da drin gesessen. Die wollten nicht realistische Tiere abmalen. Die wollten das Geheimnisvolle des Wesens Tier auf sich wirken lassen, was sie überhaupt nicht verstehen konnten. Die haben ja keine Biologie gekannt und keine Zoologie. Sie haben dieses Wunderwesen Tier, ob das jetzt ein Tiger war oder ein Bär oder eine Gazelle, das haben sie auf sich wirken lassen und haben das eigentlich gefeiert. Und so weit setze ich ja das zurück. Also Spiritualität ist ja nichts, was für mich erst was in der Antike anfängt oder so. Und ich finde das einfach atemberaubend, dass Menschen seit 40.000 Jahren so viel Zeit, Energie und Leidenschaft investieren, um Tempel zu bauen, um Höhlen zu bemalen, um Mythen zu erfinden, um Ornamente, Symbole zu erfinden, Rituale zu erfinden. Und ich bin sehr musikalisch insofern, als mich das zutiefst berührt. Das berührt mich genauso tief, wie mich ein Musikstück von Bach oder von Gustav Mahler berührt. Und trotzdem würde ich nicht sagen, dass ich ein tiefgläubiger religiöser Mensch bin. Ich hänge keiner Konfession an. Ich bin kein Anthroposoph und kein Christ und auch kein Neoheide oder Neugermane oder irgendwas, was alles gibt. Aber ich bin dem verfallen. Ich bin mit einer hohen Sympathie und Affinität ausgerüstet, um diesen, es gibt von Nietzsche einen tollen Satz, der Trieb zur Metaphernbildung ist ein solcher Grundtrieb des Menschen, dass, wenn man den wegrechnen würde, könnte man den ganzen Menschen gleich wegrechnen. Das ist ein ungeheurer Satz, den würde ich sofort unterschreiben. Also Menschsein heißt, einen Trieb zur Metaphernbildung, zum Geschichtenerzählen haben. Und ich habe gestern zum Beispiel noch eine fantastische Dokumentation über den Claude Lévi-Strauss gesehen, den ich hoch verehre, diesen französischen Mythenforscher, der verwundert darin sagt, dass bestimmte indianische Stämme, wo er war, sehr einfach leben. Sie brauchen sehr wenig Zeit nur für die Jagd oder zum Essen zubereiten und haben zwei Drittel ihrer Zeit zur Verfügung, um Rituale zu erfinden, um Masken zu bauen, um Tänze, mythologische Geschichten zu erzählen. Das heißt, der Hauptteil ihres Lebens besteht in diesem Bilderschaffen, mit dem sie sich die Schöpfung deuten, die Natur, den Tod, das Schicksal, die großen Kräfte. Und das hat mich sehr berührt. Dann dachte ich, in was für einer Gesellschaft leben wir heute? Keiner von uns würde sagen, er hat zwei Drittel seiner Zeit für sowas zur Verfügung. Wir hetzen irgendwelchen Verpflichtungen hinterher und wollen Geld verdienen und so weiter. Das hat mich ganz tief berührt. Da war ein Volk im Amazonasgebiet, was der Lévi-Strauss beschrieb. Ich würde sagen, die heute noch genau diese Obsession haben, wie das vielleicht diese Steinzeitmaler hatten, die auch wahrscheinlich viel Zeit investiert haben, die Bauer von Stonehenge. Nicht? Man muss sich vorstellen, Stonehenge wurde ja über 3000 Jahre lang verändert. Das heißt, es wurde ständig an diesem Tempel gebaut. Und die Leute haben in ärmlichsten Lehmhütten gewohnt. Ja, also ihr eigentliches Zuhause, wo sie schlafen, essen und was weiß ich, ihre Kinder ziehen, war um ein bedeutendes ärmlicher und dieser ganze materielle Bereich des Wohnens als die Kultbauten. Mhm. Auch die haben genau wie dieses Amazonas-Indianervolk unendlich viel mehr Arbeit in diese geistige Betätigung, in diese spirituelle Betätigung gesteckt, als in ihre einfachen materiellen Wohnumstände. Und sowas berührt mich total, wenn ich das höre. Und das löst ganz starke Emotionen in mir aus. Und ich möchte immer mehr darüber wissen. Ich möchte immer mehr darüber lesen, erfahren. Und das, wenn ich kann, in Filmen diese Begeisterung vielleicht auch anderen mitteilen.
So nehme ich deine Filme auch wahr. Also die Begeisterung ist wahr, denn die ist wahrnehmbar, deine Berührtheit ist wahrnehmbar. Sie ist auch in deinem Buch wahrnehmbar. Aber, und das habe ich vorher auch gemeint, mit diesem europäischen Zugang, den ich glaube, bei dir zu sehen, du lässt dir von deiner Berührung, von deiner Musikalität nicht den Skeptiker nehmen, aber, und das finde ich auch spannend, du lässt dir von deiner Skepsis auch nicht deine Berührtheit und deine Musikalität nehmen. Das heißt, du bist in einem Zwischenbereich, wo beides sein darf und meine Vermutung ist sogar sein muss. Ja. Und du gehst Menschen nach, die hier ähnliche Berührtheiten zu einem zentralen Thema ihres Lebens gemacht haben und insofern auch Teil einer tiefen Dimension von Europa geworden sind, die wir normalerweise, wenn wir Europa andenken, gar nicht so im Bewusstsein haben. Und das ist dann einerseits sehr europäisch, aber andererseits auch sehr überraschend, weil diesen Teil von Europa, an den denkt man normalerweise nicht.
Ja, die Skepsis ist ja auf jeden Fall überhaupt schon mal zu verstehen, wenn man sieht, das beschreibe ich in dem Buch ja auch, dass sich ja seltsamerweise viele dieser Traditionen über ihren Missbrauch kennengelernt haben. Nicht? Also mein Schlüsselfilm am Anfang ist ja die Schwarze Sonne, der Mythenmissbrauch der Nazis. Der Alfred Rosenberg hat in seinem Buch Mythos des 20. Jahrhunderts die ganzen deutschen Mystiker verwurstet für seine rassistischen Zwecke. Himmler bekannterweise und die SS haben sich mit den germanischen Mythen beschäftigt, aber auch mit dem Heiligen Gral. Das heißt, du hast, als ich dann dafür ja sehr lange recherchiert habe für diesen Film, war ich fassungslos, was ich da alles entdeckt habe im missbrauchten Zustand. Als ich zum Beispiel Alfred Rosenberg dieses Buch las, wo er über Meister Eckhart schreibt, dann habe ich zu meinem Erschrecken festgestellt, dass ich vorher nie was von Meister Eckhart gehört hatte. In der Schule gab es sowas nicht. In meiner gesamten Universitätszeit, und ich habe relativ lange studiert, habe ich niemals was vom Heiligen Gral gehört, von den Kelten, von den Germanen, von Jakob Böhme, von Hildegard von Bingen, von den großen Mystikern und zwar Rudolf Steiner, nie was gehört. Das war eigentlich alles tabu in dieser Zeit, hier an der FU in Berlin. Und ich habe auch in den Medien von diesen Dingen nahezu nichts erfahren. Das sind drei Sachen, die mir übrigens relativ unheimlich vorkommen, also in der Schule nichts, in der Uni nichts, in Medien nichts. Und indem ich mich jetzt beschäftige, mit dieser perfiden pseudoreligiösen Seite der Nazis, auf einmal strömt das in Hülle und Fülle auf mich ein. Mhm. Und du kannst dir ja vorstellen, am Anfang war ich natürlich vollkommen überfordert, weil ich ja gar nicht die Spreu vom Weizen trennen konnte. Was der Himmler sich zum Beispiel mit seinem Gralsbeauftragten Otto Rahn, der hatte extra einen Mann in der SS, der sich mit diesen Gralssachen beschäftigt hat, was die da zusammen fabuliert haben, das konnte ich ja gar nicht überprüfen. Dann habe ich zu Wolfram von Eschenbach gegriffen, den der Rahn dauernd zitiert, und habe gemerkt, oh, das ist ja ganz anders. Das ist ja völlig anders. Da wird ja zurechtgebogen, und auch die Edda, als ich das erste Mal die germanischen Mythensammlung der Edda gelesen habe, habe ich sofort gemerkt, oder Nibelungenlied, Siegfried und so, die biegen sich ja alles zurecht, bis sie das in diesem rassistischen Konzept drin haben, diesem Herrenmenschenkonzept. Und deswegen kannst du verstehen, dass diese Skepsis, die hat mich nie mehr losgelassen. Und du weißt ja, was heute auf dem Felde der Esoterik für einen Humbug kursiert, auch jetzt ganz neu diese ganzen verschwörungstheoretischen Sachen, die immer stärker und stärker werden, wo man wirklich Erschrecken bekommt, wie verbreitet das ist. Und das gibt's bei den Anthroposophen, gibt es einen rechten Flügel, es gibt Rechtsokkultisten, die verrücktesten Sachen sich zusammenspinnen. Also diese Skepsis wird mich nie verlassen, weil gerade auf diesem spirituellen, esoterischen Bereich auch unfassbaren Missbrauch betrieben wird, heute immer noch. Mhm. Und deswegen fühle ich mich ganz wohl. Das ist schön formuliert von dir, diese Zwischenhaltung, also zwischen musikalisch und skeptisch.
Ja. Also bei der Lektüre deines Buches ist mir auch eins aufgefallen, und du hast es ja eigentlich schon angesprochen, dass mir vorher so bei deiner Abfolge deiner Filme nicht bewusst war. Ich will es mal so formulieren, alles fing mit einem Film Schwarze Sonne an, also mit der Nazi-Mystik. Und irgendwie, wie ich so die Abfolge deiner Filme in dem Buch verfolgt habe, kam mir so vor, als wäre das sozusagen der Urknall deiner Filme gewesen, der ganze Missbrauch dieses Bereichs, als wäre ein Film nach dem anderen eigentlich ein Freispielen von etwas, was Teil des europäischen Erbes ist, ein Freispielen von seinem eigenen Missbrauch. War das nicht ein Motiv von dir?
Ja, das ist sicherlich ein ganz starkes Motiv. Ich würde sogar so weit sagen, dass wenn man heute die Medien nimmt, Fernsehen, die Printmedien, aber auch den akademischen Mainstream, findet man, das weißt du ja auch sehr genau, das können auch Leute bestätigen, sich mit Ken Wilber beschäftigen, die mich schon oft gefragt haben, wo ist Ken Wilber auf Philosophenkongressen? Wo ist Ken Wilber in der FAZ? Ja. Mhm. Und genauso kannst du fragen, wo sind die deutschen Mystiker und die Gralsgeschichten in der FAZ oder im Fernsehen? Oder die germanische Mythologie? Es ist bis heute, würde ich sagen, durch diesen Nazi-Missbrauch ein gewaltiger Schatten über dieser ganzen Sache. Ich erzähle ein Beispiel. Als ich mein Buch präsentiert habe beim Europa-Verlag auf einer Verlagsvertreterkonferenz, da sitzen dann 20 Leute und die Autoren sollen persönlich ihr Buch vorstellen, damit die später in den Buchhandlungen das Buch irgendwie anwerben können, ne? Dass die was von dir erfahren. Die waren eigentlich ziemlich angetan von meinen Protagonisten und von dem, was ich beschrieben habe, und haben mich dann händeringend angefleht, lassen Sie im Untertitel das Wort Spiritualität weg, um Himmels Willen, Herr Sünder. Dann habe ich versucht, ihnen ein Gespräch zu verwickeln. Es kam nur Kopfschütteln. Sie sagten, Sie schaden sich nur damit. Das wird sofort in die Esoterik-Ecke weggeordnet. Als Mist, als billig, als, oh Gott, da beschäftigen wir uns gar nicht mit. Und der Christian Strasser und ich, wir sind so einen kurzen Moment, waren wir verdutzt und nachdenklich. Der Strasser in seiner diplomatischen Art hat gesagt, das denken wir vielleicht bitte nochmal drüber nach, Herr Söder, wir nehmen das mal alles sehr ernst. Und als ich nach Hause kam, habe ich ihm dann geschrieben, mir fällt gar kein besserer Untertitel ein, wie soll ich jetzt sagen, zu einem verborgenen kulturellen Erbe, das ist total allgemein. es geht mir ja um den Begriff Spiritualität, Beuys, Kunst und Spiritualität, Sölle, Mystik und Widerstand. Es geht mir ja um die Dinge. Ich fühle mich fast auch ein bisschen wie ein Pionier, der vielleicht da ein bisschen Aufklärung reinbringt. Mhm. Wir ziehen das so durch. Das machen wir so, wie es geplant war. So sind meine Arbeiten. Und der Strasser hat sofort gesagt, Sie haben vollkommen recht, zu machen was. Das fand ich auch großartig. Aber damit will ich dir nur sagen, diese Ängstlichkeit, diese Verdachtshaltung, schon dem Begriff Spiritualität gegenüber.
Okay, aber da muss ich jetzt schon eine Pointe landen, ja? Oder mit, ja. Nachfragen, weil das hat ja schon irgendwie was sehr Eigenes. Da ist jemand, der in seiner Beschäftigung mit diesem Bereich wirklich immer wieder ausdauernd betont, ich bin Agnostiker. Und dann kommt er in so eine Sitzung mit den Buchvertretern und besteht darauf, dass das Wort spirituell am Cover sein muss. Der Agnostiker. Ja. Warum macht es der Agnostiker?
Weil es der beste Begriff ist für diese Sachen, mit denen sich meine Protagonisten beschäftigen. Und weil ich ja vorhin beschrieben habe, weil ich eine große Affinität und eine große Sympathie für diese Bilderwelten habe. Mhm. Es wäre völlig falsch, da den Begriff religiös zum Beispiel für einzusetzen. Mhm. Denn ich habe eigentlich keinen einzigen Film gemacht, der sich jetzt dezidiert mit einer der Weltreligionen oder einer der Hochreligionen beschäftigt. Der Film über die Theologin Dorothee Sölle, wie du weißt, ist ein Film über ihr Mystikinteresse. Mhm. Das hat mich fasziniert. Nicht die Sölle als Theologin und was weiß ich, die in der Kirche irgendeine Predigt hält, sondern dieses fantastische Buch Mystik und Widerstand von ihr, wo sie eine Liebeserklärung an die Mystiker macht und sagt, nur so will auch ich sozusagen spirituell sein. Und da leuchtet für mich eine Substanz des Christentums auf, die für mich ganz wichtig ist. Mhm. Da kann man schon genauso der fasziniert von den Mystikern war. Und deswegen ist das für mich überhaupt gar kein Widerspruch. Mhm. Alle anderen Begriffe, ich hab dann zu Hause wirklich im Kopf mir alles andere durchgespielt. Mhm. Und du weißt ja, wie das ist, wenn man mal einen guten Titel hat, der griffig ist, der einfach stimmt, der stimmig ist. Ja. Kannst du nicht so leicht durch die Ersetzung von irgendeinem Wort zu einem gleich guten Titel kommen. Es ist fast unmöglich. Mhm. Und deswegen, ich kann mich doch als Agnostiker zu meinem Interesse für Spiritualität bekennen. Das macht ja auch ein Religionswissenschaftler, ne? Guck mal, ein Religionsphilosoph, der muss auch kein gläubiger Christ sein oder kein gläubiger Buddhist, der kann sich trotzdem intensiv zur Faszination an seinem Thema bekennen. Da sehe ich keinen Widerspruch.
Das ja. Auch wenn es ein Widerspruch ist, kann das ja durchaus auch ein berechtigter Widerspruch sein. Einfach auch in dieser Schwebe zwischen dem Musikalischen und dem skeptischen Filmemacher ist. Du hast ja auch eine Dimension angesprochen, die sowohl bei deinen Filmen als auch jetzt, wenn du die Filme und die Entstehungsgeschichte der Filme und das Umfeld der Filme in diesem Buch noch einmal darstellst, immer wieder durchkommt. Das ist deine Liebesbeziehung zu den Protagonisten.
Ja.
Und ganz besonders ist es mir auch aufgefallen, gleich nach deinem ersten Film, also nach der Schwarzen Sonne, nach der ja. Nazi-Mythologie, in deiner Auseinandersetzung mit dem Dag Hammarskjöld, der als erster UNE-Generalsekretär ja auch ein sehr überraschender Kandidat für einen Mystiker ist, ja. Sag ich mal so. Auch ja. Insofern passt er ja wirklich auch in dein Portfolio hinein. Dass er wirklich ein tief mystisch denkender und schreibender Mensch ist, das ist ja alles erst in seinem Nachlass überhaupt zutage gekommen. Er war ein der erste Generalsekretär der UNO. Und ja. In dem Buch hat mich auch diese Passage irgendwie fasziniert, wo du erschrocken warst in den Auseinandersetzungen mit ihm, dass er ja an den gleichen Themen dran ist, wie die Protagonisten der Schwarzen Sonne.
Also es gab einige Überschneidungen, sagen wir mal so. Man kann es nicht so allgemein sagen, dass er an den gleichen Themen ist, aber es gab ganz erstaunliche.
Die meine ich. Also ja, Entschuldigung, ja. Ich wollte es nicht überziehen, aber es gab erstaunliche Überschneidungen, bis auch diese Überschneidung zwischen seiner christlichen und auch schamanischen Identität, wo durchaus sozusagen auch das Nordische und hier auch, also man, das könnte man ja auch alles sozusagen rechtsnationalistisch drehen. Und gleichzeitig da haben wir es gehört, so empfinde ich ihn zumindest. Ich muss gestehen, ich kenne ihn hauptsächlich aus deinem Film und aus deinem Buch.
Ja.
Aber der hat ja schon gewisse Charakteristika eines Heiligen. Also er kommt zumindest so rüber als jemand, der irgendwie was unheimlich Integres, Zartes und tief Beherztes hat. Um jetzt das Wort heilig nicht zu überstrapazieren, aber ich habe den wirklich so gerade im Kontrast zu deiner schwarzen Sonne als ein Labsal empfunden.
Ja.
Dass ein Mensch wie er hier so an diesen Themen dran ist.
Ja, also das Verrückte war, man kann es vielleicht an so einem Beispiel, zwei Beispiele machen. Er hatte die ersten Informationen, die ich bekommen habe, war, dass in der Nähe seines Hauses in Südschweden ist ein alter Steinkreis, der wahrscheinlich eine Kultstätte der Wikinger war. Möglicherweise auch wurde er gebaut schon in der Steinzeit, aber wie oft später auch andere Kulturen haben diese Steinkreise benutzt, auch wenn sie sie nicht gebaut haben. Die Kelten haben auch nie einen Steinkreis gebaut, aber sie haben ältere Steinkreise mit benutzt. Und so haben die Wikinger diesen Steinkreis benutzt, um die Wintersonnenwende zu feiern. Und eines der ersten, kannst du dir vorstellen, du beschäftigst dich mit einem UNO-Generalsekretär und du findest plötzlich raus, dass das einer seiner Lieblingsplätze war. Dass er da mit Freunden diese Sommersonnenwende gefeiert hat, was in Schweden allerdings völlig üblich ist. Das ist vollkommen anders wie bei uns. Das ist man gleich als rechtslastiger Heide verdächtigt. In Schweden ist das ein Volksfest, das macht jeder. Und ich hatte in einem Buch auch noch, das war eine Falschinformation, dann noch gelesen, er hätte da Runenübungen gemacht. Also sozusagen seinen Körper in die Stellung von Runen gebracht, was zum Beispiel in der Neuheidenszene gemacht wird, was einige völkische Esoteriker während der Nazizeit auch propagiert haben. Runologen heute, die sagen, das ist alles Unsinn, das gab es nie, Runengymnastik, Runen-Yoga, wird das sozusagen genannt. Und das habe ich dann habe ich natürlich, das hat mich ja noch mehr elektrisiert, da dachte ich, das kann wohl nicht wahr sein, dass ein UNO-Generalsekretär in so einem Steinkreis steht und da so Neo-Germane diese Runenübung macht. Und am nächsten Tag fliegt er nach New York, da in sein Headquarter und so. Yeah. Und dann habe ich in Stockholm habe ich eine sehr gute Freundin vom Hammarskjöld treffen dürfen, die darüber nur gelächelt hat, hat gesagt, das ist natürlich alles Quatsch mit den Runen, aber er hat diesen Platz geliebt. Wir sind oft dahin gegangen. Wir haben uns da den Sonnenaufgang, Sonnenuntergang angeguckt. Wir haben da die Mittsommernacht gefeiert und so weiter. Und bei einem Vortrag in Amerika, bei einem Uppsala College, da gibt es auch Uppsala, gibt es auch ein College in Amerika, was so heißt, also wie diese Stadt Uppsala in Schweden. Und in Uppsala in Schweden sind drei große Gräber von germanischen Fürsten, das ist auch so eine Art Nationalheiligtum der schwedischen Urgeschichte. Und in diesem Aufsatz, in diesem Vortrag am amerikanischen Uppsala College bezieht sich auf einmal der Hammarskjöld auf dieses germanisch-nordische Heiligtum in Schweden. Okay. Ja, das ist auch vollkommen irre. Aber wie er das wendet, er sagt, er kommt am Schluss, er erwähnt dann noch andere Leute wie Carl Linné zum Beispiel, die großen Pflanzenforscher. Also, und er sagt eigentlich sinngemäß, Leute, ich bin eigentlich stolz auf die schwedische Geistestradition, die zurückgeht bis zu diesem Uppsala-Gräbern. Aber lasst uns das ins Universelle wenden. Lasst uns das, ich bin trotzdem ein Kosmopolit. Das heißt, er hat sich bekannt zu Traditionen, die sehr weit bis in diese germanische Urzeit zurückgehen und sich trotzdem als Weltbürger deklariert und hat sogar gesagt am Schluss, dass vielleicht jemand, der gerade derjenige, der ergriffen sein kann von seinen eigenen Traditionen in seinem eigenen Kulturraum, kann dann auch sehr gelassen das andere zulassen, das Fremde, die Welt in sich reinlassen. Mhm. Und das war natürlich vollkommen erstaunlich nach dieser Art, wie die Nazis diese Mythen fokussiert haben, um immer Recht zu behalten, um sich als die Supermenschen aufzuspielen und um andere Völker zu unterdrücken oder umzubringen. Und insofern war das wirklich für mich eine ganz außerordentliche Erfahrung mit diesem Mann.
Ja, du erwähnst es ja auch, dass in seiner Bibliothek dann wirklich auch von Ostasien angefangen, auch einfach so offensichtlich war, wie weitläufig sein Interesse an all dem auch war. Jetzt möchte ich aber noch etwas zu deiner Person sagen, nachdem wir uns jetzt doch auch einige Jahre kennen und ich das schon etwas Bemerkenswertes empfinde. Vielleicht gehört das ja auch zu einem Filmemacher dazu, aber wir sprachen von deiner Beziehung zu deinem Protagonisten als eine Liebesbeziehung, aber das sagt sich so einfach. Faktum ist, du lebst mit diesen Menschen mehrere Jahre.
Ja.
Es kommt jetzt schon in deinen Geschichten, was du von Hammerskjöld erzählst, und ich glaube, jede einzelne deiner Protagonisten könntest du mit Tausenden oder auch mindestens Hunderten solchen Geschichten füllen.
Ja.
Du bist eine Periode von 3 Jahre, wo du von dich im Versenken in irgendwelchen Bibliotheken und Magazinen, wo es Material darüber gibt, bis Nachreisen an den Orten, wo diese Menschen gelebt haben, macht ja auch Sinn. Du brauchst ja sozusagen ja auch für deine Kamera die Plätze, wo sie sind.
Ja.
Aber du lebst de facto für die Zeit deiner Produktion eine sehr intensive Beziehung mit Menschen. Also das ist nicht eine Liebesbeziehung, die jetzt einfach so, mag ich ja, sondern du lässt dich auf diese Menschen für einen bestimmten Abschnitt deines Lebens, ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, aber ich sag's trotzdem so, mit Haut und Haar ein.
Absolut. Ich leide auch mit denen und sterbe mit denen, wenn man erstmal ganz pathetisch sein will. Natürlich Paul Celan, das hat mich natürlich, das nimmt mich auch physisch mit, so ein Schicksal und so ein Suizid am Ende. Jetzt habe ich einen Film über Rilke gerade in Arbeit. Rilke ist auch ganz grässlich gestorben an Leukämie, ganz qualvoll, monatelang unter grauenhaften Schmerzen und so. Das gehört aber dazu. Trotzdem ist das, es ist eine sehr starke Identifikation. Und ich weiß nicht, ob du jetzt noch eine Frage daran anschließen möchtest. Dann würde ich jetzt nicht weitersprechen, weil könnte ich mir nämlich die Frage stellen, warum machst du das eigentlich?
Ja.
Und warum machst du das mit denen und nicht mit anderen? Mhm. Also, und da habe ich dann manchmal das Gefühl, dass das sind Medien, Sprachrohre für Persönlichkeitsanteile in mir, die ich damit sichtbar machen kann, fühlbar machen kann. Indem ich mit Beuys 2 lebe oder mit der Sölle oder mit Celan oder mit Ziggy Jung, aktiviere ich Dinge auch in meinem Unbewussten, auch in diesem Bereich des Spirituellen, der ja auch oft mit dem Unbewussten verknüpft ist, die ich vielleicht sonst nicht so erfahren würde. Es sind wie Teleskope oder wie Mikroskope, wie Optiken, um was zu fokussieren, um was sichtbar zu machen, was sonst unsichtbar ist. Und insofern, weil ich würde zum Beispiel, ich sage jetzt mal einfach, ganz blöd, ich würde jetzt nie einen Film über Konrad Adenauer machen oder über Bertolt Brecht oder so. Also ich nenne jetzt einfach so ein paar Namen, würde mich überhaupt nicht interessieren, oder über den Erfinder des Dieselmotors oder so. Ja, könnte man ja auch einen tollen Film machen. Sondern diese Protagonisten. Und ich wundere mich auch immer wieder, welche da sozusagen neu in mein Leben kommen oder beziehungsweise die ich vielleicht auch schon seit 20 Jahren mit mir leben und die ich dann in einen Film ziehe. Ich würde sagen, das sind alles Persönlichkeitsanteile von mir selbst. Das ist sozusagen mein aufgefächertes, verborgenes Ich. Und ich habe dann die große Freude, das ist eine Freude ohne Ende, trotz aller Strapazen, dann 2 darin leben zu dürfen. würde ich mal so, ja, durchaus so sagen. Ja. Ich darf darin leben, ich darf mit ihm leben.
Ja, und das ist eine zutiefst persönliche Sache, aber gleichzeitig ist es auch weit über deine persönliche Betroffenheit hinaus. Also gerade wenn ich jetzt so durch dein Oeuvre durchgehe, du öffnest deinem Publikum, also jeden, der sich hier angesprochen fühlt, eine bestimmte Seite unseres Europaseins, die sonst nicht nur nicht zugänglich, sondern eigentlich versteckt wäre. Ich kann mich noch gut erinnern, den ersten Film, den ich von dir gesehen habe, das war Das geheime Deutschland. Und ich nehme mal an, dass Das geheime Deutschland auch Pate gestanden hat für den Titel jetzt des geheimen Europas.
Ja, es ist ja auch ein großes Kapitel in dem Buch.
Ja.
Das auch so heißt, ja. Es ist eine Unterabteilung, wenn man so will, ja.
Und da gehst du ja auch, also das ist ja im Prinzip themensetzend für deine ganze Arbeit. Ich kann mich auch noch erinnern an einen Kommentar, das du in diesem Film machst, wo du ansprichst, dass eben Menschen irgendwo nach Indien gehen oder zu irgendwie Schamanen gehen, aber dass all das in seiner eigenen Art und Weise Teil der europäischen Geistesgeschichte ist. Und wenn du dann einfach Leute wie Novalis oder Goethe oder überhaupt einfach die Frühromantiker hier anschaust, entsteht ja ein Bild von unseren geistigen Wurzeln, das einerseits uns bekannt ist, weil die Namen kennen wir ja, aber andererseits kommt, und wahrscheinlich ist das eben genau das mit dem geheimen Deutschland, es kommen Seiten hoch, von denen ich nicht wusste, dass das eigentlich Seiten waren, die diese Menschen nicht nur zutiefst bewegt haben, sondern teilweise sogar das Zentrum ihres Lebens waren.
Ja, und ich versuche vielleicht auch Dinge vor dem Verschwinden zu bewahren oder vor dem Vergessen, weil ich meine, ich bin immer wieder schockiert heute, wenn ich sehe, C.G. Jung, Dorothee Sölle, Dag Hammarskjöld, es gibt unzählig viele Menschen, die gar nichts von denen wissen, die Jugendliche, Leute, die heute 20, 25, 30 Jahre alt sind, wenn sie nicht speziell interessiert sind, die haben überhaupt gar keine Ahnung mehr davon. Die haben auch, die wissen auch nicht mehr, wer Novalis war oder Hölderlin. Das ist einfach, es ist so interessant. Ich meine, du kennst ja die Angebote in den Esoterikläden, also die indianischen Geschichte und was weiß ich, die Kelten und der Buddhismus und ohne Ende fernöstliche Sachen. Aber diese Bereiche, die ich jetzt sozusagen, mit denen ich mich beschäftige und mit diesen Protagonisten, das ist, ich würde fast sagen, ja, das ist im Verschwinden begriffen. Wer weiß heute noch, dass Dag Hammarskjöld eben sich so intensiv mit mystischer Literatur beschäftigt hat und dass diese Beschäftigung mit der Mystik, wie ich das versuche in dem Buch auch nochmal richtig rauszuarbeiten, essentiell war für das Genie seiner diplomatischen Fähigkeiten, für seine für die Arbeiten, für die er auch den Friedensnobelpreis bekommen hat, wo sein Name leuchtet bis heute, Vermittlungstätigkeiten im Nahen Osten, im Kongo und so weiter, dass das zutiefst was mit seiner Spiritualität zu tun hat. Wer weiß das heute noch? Und wie gesagt, Dorothee Sölle ist völlig out. Jetzt ein ganzes Jahr haben sie Luther gefeiert, ohne Ende, ja. Da siehst du hier die ganzen Protagonisten, Margot Kissmann und Bedford Strom und wie sie alle heißen und alle knien nieder vor Luther. Aber wer weiß schon, wer hat schon das Buch Mystik und Widerstand von Dorothee Sölle gelesen, was sich unendlich für mich persönlich viel bedeutender ist als Luther. Das sind auch Sachen, die im Verschwinden begriffen sind. Vielleicht irre ich mich, aber manchmal habe ich den Eindruck.
Ja, jedenfalls würde ich den Eindruck teilen. Und ich empfinde dich auch in einer gewissen Weise als Archäologen hier. Als Archäologen.
Ja, gut gesagt, ja.
Unsere geistige Geschichte. Und ich sehe dich hier sehr im Duo, auch wenn auch jetzt in ein anderes Feld spielend mit dem Rüdiger Safranski. Also der Rüdiger Safranski,
ja,
der mit seinen Biografien, die er sozusagen auch sorgfältig getaktet von Nietzsche bis Heidegger bis Schiller und Schiller-Goethe-Beziehung,
ja.
Hier Seiten unseres europäischen, deutschen geistigen Seins, ich nenne es mal so, sorgfältig ausarbeitet, die uns eigentlich mit uns selber in einer Weise vertraut machen, die uns überrascht. Und dasselbe erlebe ich, ich meine, uns wird die Sendezeit ausgehen, aber man könnte ja von deiner deiner Auseinandersetzung mit Steiner, mit deiner Auseinandersetzung mit Beuys, mit Paul Celan, wir haben ja einiges auch hier schon in Sendungen gesprochen, da kommen Dinge raus, die sind ja nicht nur sozusagen deine Privatlieben, sondern da kommt die Seele Europas in diesen Protagonisten, in ihren Suchen, auch in ihren Verzweiflungen, auch in ihrem Scheitern zum Ausdruck, dass in einer Zeit, in der sich die Frage stellt, Europa, was ist denn das eigentlich? Und hat denn das überhaupt irgendeine größere Tiefe als eine Währungsunion? Kommst du hier mit einer Seite, wo man denkt, wow, ich wusste nicht, dass das Europa ist.
Ich habe da ein neues, tolles Wort für gefunden. Es gibt jetzt bei Surkamp ein neues Buch erschienen von einem französischen Philosophen, der heißt François Jouyet, den habe ich vorher noch nie gehört. Das hat den provokanten Titel, es gibt keine kulturelle Identität. Das ist auch so ein nicht besonders lang, muss ein sehr brillantes Buch sein. Und da habe ich heute Morgen gelesen, dass er den Vorschlag macht, den Begriff der kulturellen Identität zu ersetzen durch den Begriff die kulturellen Ressourcen. Das finde ich großartig. Mhm. Und er sagt, weil ich habe Probleme, ehrlich gesagt, mit so Begriffen wie die Seele Europas, das kommt in meinem Buch auch gar nicht vor, oder europäische Identität. Das ist mir schon zu festgeschrieben. Ne?
Okay.
Ich finde das genial, dass er sagt, lass uns das durch den Begriff Ressourcen ersetzen. Das ist nicht so ausschließend. Ja. Und dann sagt er zum Beispiel, denn die Frage, was ist jetzt eigentlich europäische Identität? Ist es nur das Christentum oder die Aufklärung? Dann sagt er, beides. Ja. Mhm. Also das soll nichts Ausschließendes sein. Und in dem Moment dachte ich, das ist toll. Christentum, Aufklärung. Ja, und dann kommt als dritte Ressource, als eine weitere, das geheime Europa dazu, diese spirituellen Traditionen. Und ich finde das wirklich eine geniale, einfache Wortveränderung, zu sagen, wir gehen weg von Identität und gehen zu Ressourcen. Das ist freier und lockerer und kann ich sehr viel mit anfangen. Auch jetzt für die ganzen Diskussionen mit der AfD und mit diesem, was jetzt alles an Rechtspopulismus auf uns zukommt, Polen und so weiter, finde ich das eine sehr entspannten Vorschlag, den Begriff Identität oder Werte, Wurzeln, nicht? Das ist auch alles so, geht so ins Fundamentalistische. Meine Wurzeln, die gehen ganz tief und die gehen viel tiefer als die von anderen. Das ist gleich so Vergleich und Ausschluss. Und Ressource ist etwas, was ich jedem zur Verfügung stellen kann und was ein bisschen leichter daherkommt. Also das wollte ich nur so einflechten. Ich bin sehr gespannt, das Buch jetzt ganz zu sehen.
Vor allem Ressource hat einen radikalen Unterschied zu dem Wort Identität. Sie ist nach vorne offen. Also Ressourcen ist etwas, worauf ich mich beziehen kann, was mir zur Verfügung steht, aber es sagt nicht, wo wir hingehen. Es sagt nicht mal, wo wir gerade sind mit dem. Aber gleichzeitig betont es etwas, wo Identität oder Wurzeln auch hindeuten, nämlich, dass hier Wirklichkeiten Teil unseres Werdens sind, und zwar nicht nur persönlich, sondern eben historisch. Ja. Wenn ich mich mit denen nicht verbinde, geht mir ein Teil dessen verloren, aus dem wir eigentlich geworden sind.
Ja.
Und Wurzeln ist jetzt vielleicht weniger offen als eine Ressource, aber wenn ich deine Arbeit ansehe, stellt sich die Frage, wo gehen wir denn hin in einer ganz anderen Art und Weise? Also ich muss sie eben nicht AfD-mäßig begrenzen, indem ich jetzt sozusagen das deutsche Wesen anfange zu besingen, sondern ja, lass mich dein Wort verwenden, dass es hier deutsche, europäische Ressourcen gibt und dass diese Ressourcen eben nicht nur materielle oder rationale Ressourcen sind, sondern Ressourcen, die eben durchaus in diesen musikalischen, spirituellen, feinen Dimensionen schwingen, die aber unser Menschsein unheimlich bereichern, wenn wir sie ernst nehmen. Egal, ob ich jetzt dran glaube und skeptisch bin, einfach indem ich nicht so tue, als gäbe es sie nicht.
Und wie man das, wie dieser Philosoph das Wort Ressource für Identität vorschlägt, gibt es noch eine zweite tolle Wissenschaftlerin, die Ulrike Guerreau, das ist so eine Politikwissenschaftlerin, die jetzt viel über Europa vorträgt in der Öffentlichkeit. Die hat auch eine tolle Sache gesagt. Sie sagt, lassen wir statt dem Wort Nationen das Wort Regionen nehmen. Mhm. Und das würde ich auch vorschlagen. Und wenn ich jetzt überlege, also mein geheimes Europa besteht mehr aus Regionen, als aus Nationen. Mhm. Denn wenn zum Beispiel Hammarskjöld Lappland geliebt hat, Lappland ist keine Nation. Mhm. Lappland ist eine Region in Skandinavien, die umfasst Finnland und auch Schweden. Mhm. Wenn Ceylan für Ceylan war die Bukowina in Rumänien eine spirituelle Landschaft, aber auch die Bretagne, wie man in meinem Film sehen kann. Das ist aber nicht Frankreich und Rumänien, das ist die Bukowina und das ist die Bretagne. Beuys hatte die Verbindung zum Niederrhein, zu Kleve und zu dieser Gegend da an der holländischen Grenze. Und das sind alles, Steiner hat in Wales geforscht nach dem Keltischen und so weiter. Und Wales ist ja nicht Großbritannien. Ja, das ist eine keltische Enklave, wenn man so will, in England. Und das heißt, da, wo ich hinfahre mit meiner Kamera, um einen Film zu drehen, ich fahre nicht in Nationen, sondern in Regionen. Mhm. Und die können in Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien sein und sonst wo, in Spanien jetzt, wie ich beim Rilke-Film war, ich in Andalusien und so weiter. Rilke hat mich Spanien besucht und von Spanien geschwärmt, ganz bestimmte Städte im Süden, in Andalusien. Das ist immer sehr viel spezifischer, diese Regionen, und das, die haben den Geschmack und die haben die Farbe und die haben die Landschaft. Und da kann man sich konkreter verständigen. Und das finde ich auch einen tollen Vorschlag von der Ulrike Guerreau, um die ganze Sache runterzufahren ein bisschen. Und trotzdem kann man dann über Europa, über diese geistigen Traditionen von Europa sprechen.
Jetzt, weil wir auch zum Schluss unserer Zeit kommen, du hast am Anfang gesagt, dass ein Teil des Motivs dieser Arbeit, sowohl der Filme als auch dieses Buchs, auch so etwas wie diese Auseinandersetzung mit Pegida und AfD ist. Wie siehst du das? Inwiefern ist das, was du machst, eine Antwort auf diese Strömungen, die ja doch momentan einfach sehr stark wahrnehmbar und sichtbar sind?
Sagen wir mal so, das ist jetzt nicht so, dass ich dezidiert irgendwie Filme mache und Bücher schreibe, um jetzt irgendwie dem Höcke und dem Gauland zu antworten oder so. So ist es, so weiß Gott, überhaupt nicht. Ich kriege das halt mit in den letzten Jahren und ich denke, dass das wird stärker werden. Das ist nicht vorbei. Das ist eine Sache, die wird uns jahrelang jetzt beschäftigen. Und zwar auch nicht nur von denen, sondern eben Marine Le Pen oder Polen, andere Länder, Ungarn, die auch sehr völkisch drauf sind jetzt und immer von unseren Werten und unserer Identität sprechen. Und ich fand das gut zu sehen, dass ich eben sozusagen nicht jetzt nur immer in Deutschland unterwegs bin, sondern dass ich eigentlich in Europa unterwegs war, vor allem. Da habe ich dann zum Beispiel gemerkt, gut, ich habe mich jahrelang mit dem Zen-Buddhismus beschäftigt, aber ich bin jetzt zum Beispiel nicht nach Japan gefahren und habe einen Film über Zen gemacht, den ich auch machen könnte. Ich bin auch nicht nach Indien, ich gehöre nicht zu diesen Indien-Pilgern. Gibt ja auch viele, die also das Heil der Welt in Indien suchen und die große Erleuchtung. Ich war noch nie in Indien und mich reizt das auch jetzt nicht ganz besonders, dahin zu fahren. Und das heißt, ich dachte immer so, dachte ich auch jetzt, als ich in Spanien da auf den Spuren von Rilke war, wie aufregend ist dieses Spanien landschaftlich, kulturell, was sind hier für Schwingungen, die es in Deutschland überhaupt nicht gibt. Da hat man sofort gemerkt, das ist sehr anders, aber es ist wunderbar, dass es das gibt. Dasselbe in Irland, das ist ganz anders. Eine Aura von Orten, ein bestimmter Spirit, der in der Luft liegt, an bestimmten Orten, in der Sprache, in der Literatur, ganz anders wie in Deutschland. Und im Augenblick ist es so, dass ich das ganz wunderbar finde, sozusagen Europareisender zu sein, ja. Damit will ich ja jetzt nicht Amerika und Asien ausschließen oder irgendwas. Das ist auch alles sehr faszinierend. Aber allein Europa ist ja ein ungeheurer Verband von spannenden Geschichten und spannenden Traditionen. Vielen, vielen Farben. Als Musiker zum Beispiel, ich bin ja auch Musiker. Ich gehe ja nicht nur in deutsche Konzerte oder so. Also ich finde das ja wunderbar, in einem Konzert Debussy und Mozart und Bruckner und was weiß ich, Dvorak in einem zu hören, in einem einzigen Konzert. Das ist auch immer so eine Europa-Erfahrung in der Musik. Wie wunderbar verschieden ist das. Und da befremdet mich dieses ganze Völkische. Ich verstehe es auch irgendwie, ehrlich gesagt, nicht. Ich denke, entweder haben die Leute wirklich überhaupt gar keinen kulturellen Horizont, dass die das andere wirklich kennen und genießen und wertschätzen können. Ich weiß gar nicht, was die eigentlich wollen. Ich kann das gar nicht nachempfinden. Diese Angst um deutsche Werte, um deutsche Kultur, das ist, der Höcke schreit da in die Menge, 1000 Jahre Deutschland, 3000 Jahre Europa, ich gebe euch nicht her, und also panisch erregt und so weiter. Ich weiß auch nicht, was er verteidigt. So fängt ja mein Buch an. Was verteidigt er denn? Das Christentum oder Goethe oder was? Es ist alles völlig vage und unbestimmt. Und ich habe eben den Genuss als Filmemacher, bei diesen Europareisen sehr konkrete Dinge zu finden. Ich kann es riechen, ich kann Landschaften riechen. Meine Sinne sind beteiligt. Und mein Herz kann sich auch nur an Dinge hängen, die vorher durch meine Sinne irgendwie in mich eingegangen sind. Ja.
Jetzt
ist eine bunte Welt.
Jetzt zwingst du mich dann doch noch zu einer Frage, die einfach hier sich aufdrängt, die Art und Weise, wie du sprichst, und weil sie mich einfach so auch an die Art und Weise erinnert, wie ich deine Filme erlebe. Weil du sprachst jetzt von deiner Liebesbeziehung zu den Protagonisten.
Ja.
Nur deine Protagonisten, so scheint mir, sind nicht nur die Menschen, sondern es sind auch die Gerüche, die Farben, die Lichtverhältnisse der Landschaften und die Landschaften selber.
Ja.
Wenn du deine Protagonisten, also die menschlichen Protagonisten zeigst du sie eigentlich in einer Weise, wo man fast die Landschaft riechen kann, in denen du sie stellst. Und das kann ja nur deswegen der Fall sein, weil sozusagen das auch die Brille ist, durch die du schaust und wie du die Kamera stellst, weil das sozusagen die Beziehung ist, der du nachgehst. Auch wenn du jetzt über Europa sprichst, von Andalusien bis Wales, es kommt ja der erdige Geruch und das unterschiedliche Sonnenlicht hier durch. Es scheint dir auch ein sinnliches Verhältnis zu diesem Land als Land. Und damit, ich rede vom ganzen Kontinent zu sein. Das ist ja auch was Eigentümliches, dass das hier mit den Menschen, die du hier porträtierst, ja Teil des Porträts ist, das offensichtlich dich anspricht und das, was du hier auch versuchst, in die Kamera einzufangen.
Ja. Ja, weil Film eine sinnliche Kunst ist. Ich bin kein Philosoph, ich bin kein Wissenschaftler. Das sind abstraktere Gebiete, ne? weil die Begriffe, die Philosophen und Wissenschaftler benutzen, haben in sich die Tendenz, in die Abstraktion zu gehen. Das mache ich manchmal auch ganz gerne. Ich denke auch manchmal gerne in Begriffswelten, so ist es nicht. Aber wenn ich als Filmemacher bin ich an das sehr sinnliche Medium Film gebunden, wo Geräusche eine Rolle spielen, Farben, die Musik und so weiter. Also und das ist wie soll ich mal sagen, das ist auch, hat auch was sehr Freilassendes, weil ich ja den anderen nichts aufoktroyiere und auch nicht missionarisch für irgendwas eintrete, sondern ich lade sie ja ein. Ich lade sie in so einer Kinoveranstaltung, lade ich sie eigentlich für 1,5 Stunden in ein sinnliches Refugium ein, wo sie schmecken und riechen und sehen und träumen können und meditieren können. Und das ist, ja, das ist das Schöne an der Arbeit des Filmemachers. Deswegen bin ich das auch geworden. Ich habe ja an der Uni studiert und über Adorno promoviert und hätte vielleicht auch an der Uni landen können und so. Ich bin heute froh, dass ich es nicht getan habe.
Lieber Rüdiger, wir sind auch am Ende unserer Zeit. Herzlichen Dank für diesen Rundgang durch deine Arbeit und auch für diesen Geschmack deiner Arbeit. Ich sage nochmal, das Buch heißt Geheimes Europa, ist im Europa-Verlag herausgekommen. Und es ist auch wirklich ein sehr persönliches Porträt deiner Arbeit, der Hintergründe deiner Arbeit. und auch der Reise, die du mit deiner Arbeit durch dein Leben begehst. Insofern ist auch dein Buch ein sehr kulinarisches Buch.
Und vielleicht auch so, das hat die Barbara von Maibohm hier bei der Buchpräsentation in Berlin gefragt, kann man das Buch auch ohne die Kenntnis deiner Filme lesen? Und da habe ich auch geantwortet, ja, das kann man. Also tatsächlich setzt das Buch nicht die Kenntnis der Filme voraus, würde ich sagen. Sondern es ist ganz eigenständig. Es kann dann Appetit machen auf die Filme. Und Leute, die den Film kennen, können das drin wiederfinden. Ich habe mir auch beim Formulieren Mühe gegeben, auch bildhaft in der Sprache schon zu sein. Als Filmemacher in der Sprache schon filmisch, wenn man so will, zu sein. Sodass es vielleicht auch alles kleine Filme sind, diese Kapitel. Und dass man danach erst vielleicht zu den Filmen kommen kann. Man muss sie nicht vorher kennen.
Exakt. Rüdiger, herzlichen Dank.
Herzlichen Dank. Ich danke dir.
Auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, es hat Ihnen so Spaß gemacht wie mir. Einen schönen guten Abend aus Frankfurt.
Tschüss.